Also, ich begrüße Sie. Wir haben in der vorigen Woche noch einmal abschließend über die Lesestelle in Combray gesprochen, insbesondere auch über jene Passage in der Strandkorb-Sequenz, wo er da so eine Erfindung des Romans fingiert und der zwei Details bemerkenswert sind. Erstens der Gedanke, dass in einem Roman die handelnden Personen und ihre Motive uns so quasi in einer höheren Vollständigkeit oder Dichte präsent werden, als in der wirklichen sozialen Interaktion, in der uns ja immer eine Substanz, eine Quasi-Substanz entzogen bleibt. Und er meinte, in der Imagination, in der direkten Adresse des Romans an unsere Imagination sei es eben möglich, sozusagen durch die Einbildung diese fehlende Substanz quasi aufzufüllen. Das ist natürlich in Wirklichkeit nicht so einfach. Da handelt es sich um ein grundlegendes Problem auch seiner eigenen Sprache. Da geht es ihm genau um diese Frage, dass er auf der einen Seite so quasi philosophisch einen Begriff des Metaphorischen hat, wo die Gültigkeit der Metapher immer von der Einmaligkeit und sozusagen Absolutheit einer gemeinsamen Essenz abhängt und auf der anderen Seite die tatsächliche metaphorische Gestaltung in der Sprache sozusagen eine Dauerbewegung ist, die nie stillgestellt wird, genau genommen. Und dieses Verhältnis muss man da im Sinn haben, wenn er da davon spricht, dass eben... Also insofern ist es dann nicht ganz korrekt zu sagen, die Einbildungskraft kann auffüllen im Roman, was in der wirklichen Interaktion sozusagen immer eine Leerstelle bleibt. Das ist nicht ganz korrekt, nicht? Weil er ja darauf besteht, dass in der wirklichen sozialen Interaktion, wenn wir irgendwelche Gefühle wahrnehmen, irgendwas Emotionales wahrnehmen oder emotional reagieren auf irgendwelche Reize, das ja auch immer unsere Einbildungskraft ist, die da operiert. Also in Wirklichkeit ist das eine komplexe Sache. Das andere war die Idee von der Beschleunigung, durch die wir gewisse Prozesse überhaupt erst wahrnehmen können, die uns sonst durch ihre Langsamkeit zwangsläufig entgehen, die wir sozusagen nicht mitkriegen, weil sie zu langsam gehen. Weil wir keine Aufmerksamkeitsspanne haben, die wir sozusagen kontrollieren können oder organisieren können, die solchen Prozessen entspricht. Das ist ein Gedanke, den ich einmal in einer ganz anderen Umgebung gefunden habe, in dem Buch von dem George Kubler, The Shape of Time, der sich in dem, glaube ich, in der Einleitung oder sowas mal darüber wundert, sozusagen, oder nicht überwundert, sozusagen feststellt, dass es interessant ist, dass unser wissenschaftliches, vor allem unser naturwissenschaftliches Denken, sofern es sich an eine Wirklichkeit oder an wirkliche Phänomene oder Gegenstände adressiert, zur Erkundung dieser Gegenstände sich immer an dem Paradigma der Zerlegung orientiert. Also dass wir die Dinge umso besser verstehen, je besser wir sie analysieren und das heißt zerlegen können und diesen Gedanken sozusagen den Akzent verleiht, dass er sagt, das machen wir und das halten wir für absolut selbstverständlich und denken nie daran, dass man ja genauso gut rein logisch auch auf die Idee kommen könnte, dass man die Dinge versteht, wenn man zuschaut, wie sie entstehen. Aber das geht zu langsam. Zerlegen, da haben sie ihren eigenen Rhythmus. Also man kann nicht dass er meint, dass man im Grunde moderne Naturwissenschaft nicht so betreibt, dass man schaut, wie die Dinge zu dem werden, was sie sind, weil das zu lang dauert. Man schaut sich an, wie die Dinge sich herausstellen, wenn man sie zerlegt, weil das kann man ruckzuck machen. Kann man sich selber das Thema vorlegen. Das ist auch so, und so ein ähnlicher Gedanke ist das natürlich hier auch, nicht? Dass so quasi der natürliche Rhythmus so groß angelegt ist, so weite Schwingungen hat, dass wir die nicht kontrollieren können und der Roman beschleunigt. Die Hauptsache, letztes Mal war aber doch dieser viel frühere Essay über das Lesen als Einleitung zu dem Ruskin, Text, zu der Übersetzung des Ruskin-Textes. Dort war ihm auch schon ganz deutlich, genauso deutlich wie irgendwo an einer beliebigen Stelle in der Recherche, dieses Motiv, dass der Anstoß zur Aktivität, zur Kreativität aus dem Inneren kommen muss, aus einem unbekannten Inneren, und dass deshalb das Positive der Leseerfahrung gerade nicht der kommunikative Effekt ist oder der kommunikationskompensierende Effekt, sondern gerade der Einzelnen, der Aspekt der Vereinzelung. Drei Dinge wären daran besonders hervorzuheben, von dem, was wir letztes Mal besprochen haben. Erstens die Vertiefung dieses Gedankens in dem frühen Text, in die explizite Vertiefung in psychopathologische und moralische Dimensionen, wo er auf den Begriff der Willensschwäche fokussiert. Da gibt es eben einen Zusammenhang mit dem Gesamtplot der Recherche als Bildungsroman. Zweitens die Bedeutung dieses Gedankens für Deleuze und für dessen Idee vom Schock für das Denken. Da ist interessant, dass Deleuze eben schon in dem Proust-Buch da ganz, ganz wesentliche Gehalte von dem artikuliert hat, und zwar völlig deutlich artikuliert hat, die dann in dem dritten Kapitel von Differenz und Wiederholung zentral sind, sodass man fast geneigt sein könnte zu sagen, das ist wirklich eine Inspiration, die von Proust ausgeht für diesen Gedanken bei Deleuze. Aber da bin ich ein bisschen zu wenig Spezialist, um das behaupten zu können. Und das Dritte wäre dann das Thema, mit dem ich heute zunächst weitermachen will, nämlich das Misstrauen gegen die Kommunikation überhaupt. Da handelt es sich ein bisschen um eine Verlagerung des Gesichtspunkts, denn bisher haben wir das Lesen fokussiert und interessant gefunden, dass das Lesen vom Entziffern statt vom Verstehen und von der Vereinzelung statt von der Kommunikation her verstanden wird. Und jetzt würden wir aber nicht auf das Lesen fokussieren, sondern direkt auf die Kommunikation als solche kritisch ins Auge fassen, und zwar insbesondere das, was oft als Inbegriff wertvoller und erfüllter Kommunikation, fast immer als Inbegriff wertvoller und erfüllter Kommunikation betrachtet wird, nämlich die Freundschaft. Diese Zuspitzung wird in dem Essay selbst keineswegs so deutlich wie dann in der Recherche. Und da geht es vor allem um Stellen, an denen der Erzähler sein Verhältnis zu Roberto Saint-Loup reflektiert. Man könnte eigentlich fast sagen, ein bisschen übertreibend, dass die Figur Roberts in dem ganzen Roman überhaupt die Funktion hat, das problematische Verhältnis von Freundschaft und Kreativität ausdrücklich zu machen. Ich lese Ihnen da als erstes eine Stelle vor aus dem zweiten Teil von Im Schatten junger Mädchenblüte, aus dem ersten, eine Stelle von dem ersten Balbec-Aufenthalt, wo diese Freundschaft zwischen den beiden noch ganz jung ist, also wo sie sich eben bei dieser Gelegenheit kennengelernt haben und wo das noch eine begeisterte Freundschaft ist, nachdem das erste Missverständnis ausgeschaltet ist. Oft ist es, so ist es ja oft nicht mehr, also eine richtige Freundschaft fängt so an, dass man erkennt, dass man einen Draht zueinander hat, und dann gibt es ein Missverständnis, und dann wird sie zu der richtigen Freundschaft, wenn dieses Missverständnis ausgeräumt ist, wenn man gesehen hat, dass einen ein Missverständnis nicht aufhalten kann in der Beziehung. Und da lese ich Ihnen so eine Stelle vor, ganz charakteristisch. Da beschreibt er, er scheute sich nicht, über meine Fehler zu scherzen, aber doch nur so, er war auf eine liebenswerte Art und verbunden mit fast übertriebener Bewunderung meiner guten Seiten, die er mit Überschwang rühmte, der nichts von der kühnen Reserve hatte, durch die im Allgemeinen junge Leute seines Alters sich ein Ansehen geben zu müssen glauben. Auch zeigte er in seinem Bemühen, jeden geringsten Unbehagen bei mir zuvorzukommen, mir Decken über die Beine zu legen, sobald es kühler wurde und so weiter, eine Aufmerksamkeit, die also der Großmutter gleichkommt. Das habe ich ein bisschen abgekürzt. Es war sehr bald zwischen ihm und mir eine ausgemachte Sache, dass wir Freunde fürs Leben geworden seien. Und er sagte, unsere Freundschaft, als spreche er von etwas Wichtigem und Kostbarem, das außerhalb von uns selbst existierte und das er bald, wobei er von den Gefühlen für seine Geliebte absah, als das schönste Glück seines Lebens bezeichnete. Seine Worte weckten in mir eine Art von Kummer und ich war in Verlegenheit, wie ich sie beantworten sollte. Denn weder das Beisammensein mit ihm noch unsere Gespräche, zweifellos wäre es mit jedem anderen genau das Gleiche gewesen, verschafften mir irgendetwas von dem Gefühl, das ich nur zu empfinden vermochte, wenn ich ohne Gefährten war. War ich allein, so fühlte ich manchmal aus den Tiefen meines Inneren einen jener Eindrücke aufsteigen, die mir ein köstliches Wohlgefühl gaben. Sobald ich mich aber in Gesellschaft eines anderen befand, sobald ich zu einem Freund sprach, vollzog mein Geist eine Wendung und lenkte seine Gedanken nunmehr auf jenen anderen und nicht mehr auf mich. Wenn sie aber in dieser Richtung verliefen, verschafften sie mir nicht die geringste Freude. Und so, wenn ich dann den Zerlup verlassen hatte, brachte ich mit Hilfe von Worten eine gewisse Ordnung in die verworrenen Minuten, die ich mit ihm verlebt hatte. Also da brauchte es sozusagen ein eigenes Verfahren, um wieder er selbst zu werden und sozusagen allein sein zu können. An dieser Stelle ist vor allem wichtig also eben die Spannung, dass beides da ist. Er macht klar, das ist ein Freund, einen besseren. Das ist der allerbeste Freund, den man überhaupt haben kann. Der nobelste, fürsorglichste, reichste, fächerste, gescheiterste, großzügigste Freund, den man haben kann. Das wird auch in dem ganzen Roman bis zum Ende, bis zum Tod Roberts nie in Frage gestellt. Und da kommt auch nie die Frage auf, dass die Lektüre irgendwie ein Ersatz für etwas sein müsste, was da fehlt. Was hier beschrieben wird, ist, dass die höchste und wertvollste Form der Konversation sich als diese höchste und wertvollste Form absolut zerstörerisch auswirkt auf die kreative Arbeit. Genauso wie er das eben in der Einleitung zu dem Sésame Lelis schon geschrieben hatte, über die Lektüre, also positiv dort gewendet, dass man in der Lektüre, während man allein bleibt, sozusagen so einen Anstoß empfangen kann, der sich in der Konversation sofort auflöst. Et la conversation, et que la conversation dissipe immédiatement. In der Recherche versteht man das noch besser, worin der Gegensatz liegt, also und warum man meinen konnte, dass Raskin sozusagen im Grunde überhaupt nicht verstanden hat, worum es bei dem Lesen eigentlich geht. Dass das Lesen etwas ist, was von der Idee der Konversation oder des Gedankenaustauschs grundsätzlich verschieden ist. Also strukturell etwas anderes ist als das Austauschen von Gedanken oder von Zuneigung oder Fürsorglichkeit. Natürlich gibt es hier Unschärfen und das ist jetzt von mir insofern ein bisschen übertrieben dargestellt, als also die Stelle, die ich da vorgelesen habe, das war da. Und dann gibt es noch eine andere, die ganz interessant ist, die habe ich nicht vorgelesen. Also Unschärfen gibt es natürlich. Kreativität und Lesen ist nicht vollkommen deckungsgleich. Und über Freundschaft kann man auch, wie Sie gleich sehen werden, noch andere Sachen sagen als diese. Aber die Konversation steht eben sozusagen hier, ist eben das Ziel, steht in der Kritik als die bevorzugte Ausdrucksform der Freundschaft. Ich lese Ihnen jetzt noch zwei Stellen vor, damit Sie sehen, wie ernst das gemeint ist, wie drastisch er diese Dinge fasst. Also noch einmal aus dem zweiten Band der deutschen Ausgabe, das ist diese Stelle, die ich jetzt vorlese. Das sind jetzt Steigerungen gegenüber dem, was ich vorher vorgelesen habe. Also, ich glaube, da geht's auch wieder um den Saint-Loup. Und dennoch hatte ich vielleicht nicht Unrecht, Also da beschreibt er auch, wie er eben sich da manchmal drückt vor so gemeinsamen Unternehmungen und versucht allein zu sein. Und dennoch hatte ich vielleicht nicht Unrecht, wenn ich die Vergnügungen nicht nur des Gesellschaftslebens, sondern auch die der Freundschaft, der Freude opferte, mich den ganzen Tag in diesem Garten allein zu ergehen. Die Wesen, die die Möglichkeit besitzen, für sich zu leben. Allerdings sind das eigentlich die Künstler, und ich war seit langem überzeugt, dass aus mir niemals einer werden würde. Diese Wesen haben auch die Verpflichtung dazu. Die Freundschaft nun enthebt sie dieser Pflicht und zwingt sie zum Verzicht auf sich selber. Das Gespräch sogar, das die der Freundschaft eigene Ausdrucksweise ist, stellt eine oberflächliche Abschweifung dar, bei der für uns nichts zu gewinnen ist. Wir können ein Leben lang Gespräche führen, ohne etwas anderes zu tun, als die inhaltliche Lehre einer Minute unendlich zu wiederholen, während der Gang der Gedanken in der einsamen Arbeit künstlerischen Schaffens sich in Richtung der Tiefe vollzieht, als der einzigen Richtung, die uns nicht verschlossen ist und der wir mit größerer Mühe freilich zu einer Wahrheit vorzudringen vermögen. Also das ist schon massiv, ne, gegen die Dialog. Fexen. Im zweiten Teil der Welt der Gamat, das ist jetzt dann das Letzte, was ich Ihnen dazu vorlese, kann er das noch ein bisschen deutlicher sagen. Ich habe schon gesagt, und gerade Saint-Loup hatte mir, ohne es zu wissen, damals in Baalbek, jetzt geht er zurück auf die erste von mir vorgelesene Stelle oder Phase, hatte mir zu dieser Erkenntnis verworfen, ich habe schon gesagt, was ich von der Freundschaft halte, nämlich so wenig, dass ich nur mit Mühe begreifen kann, dass große Geister, zum Beispiel Nietzsche, die Naivität besessen haben, ihr einen gewissen intellektuellen Wert zuzubilligen. Und infolgedessen sich Freundschaften zu versagen, die nicht auf geistiger Wertschätzung beruhten. Es hat mich tatsächlich immer gewundert zu sehen, wie ein Mann, der die Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber so weit trieb, dass er sich aus Gewissensbedenken von der Musik Wagners lossagte, meinen konnte, die Wahrheit könnte sich in wesensmäßig so verworrenen und unangenehmen Ausdrucksformen verwirklichen, wie es das Handeln im Allgemeinen und im Besonderen Freundschaften sind. Und es könnte irgendeinen Sinn haben, dass man seine Arbeit verlässt, um auf die irrige Nachricht von Brand des Louvre einen Freund aufzusuchen und mit ihm zu weinen. Also klarer kann man die Sache nicht fassen, glaube ich. Es ist sehr interessant, ich habe das auch mal in einem eigenen Artikel ein bisschen, oder zweimal habe ich das sogar schon ein bisschen ausführlicher dargestellt, das zu kontrastieren oder zu verstehen zu versuchen vor der Autorität schlechthin, die es auf diesem Gebiet gibt, also vor der Urautorität, die es auf diesem Gebiet wie auf allen Gebieten gibt, nämlich dem Aristoteles. Bei Aristoteles ist sehr, sehr interessant, dass er einen ganz klaren Unterschied macht, und zwar auf semantischer Ebene. Das muss man allerdings von Anfang an im Kopf behalten, rein semantischer Ebene, zwischen Liebe und Freundschaft. Und dieser Unterschied läuft darauf hinaus, dass die Freundschaft von Grund auf eine spezielle, sehr charakteristische Form oder Figur von Gegenseitigkeit ist, die man nicht verstehen könnte, wenn man die Freundschaft einfach als gegenseitige Liebe versteht. Also Freundschaft ist selbst eine spezielle Form von Gegenseitigkeit, und man kann nicht verstehen, was das ist, wenn man versucht, sie aus zwei Teilen zusammenzusetzen, nämlich aus einer abstrakten, allgemeinen Vorstellung von Gegenseitigkeit plus der Vorstellung der Liebe. Das geht nicht, ist die Auffassung des Aristoteles. Die Freundschaft als solche ist eine hochspezialisierte Form von Gegenseitigkeit, die man nicht rekonstruieren kann, wenn man einen formalen Begriff von Reziprozität hat und dann sozusagen irgendwas Zentrales für die Liebe, Begehren oder irgend sowas da so quasi hineinfüllt. Wichtig allerdings, dass es wirklich nur um die Bedeutung geht. Es geht nur um die Bedeutung des Wortes Freundschaft, was wir unter Freundschaft verstehen. Und diese kleine Theorie des Aristoteles sagt nichts darüber aus, auf welche Weise man Freundschaft gewinnt. Und sie sagt auch nichts darüber aus, ob es überhaupt Freundschaft gibt. Und sie sagt auch nichts darüber aus, ob die schönste Freundschaft nicht vielleicht eine wäre, die sich auch mit Liebe erfüllt. Das sagt er nicht. Aber wenn wir verstehen wollen, was der Begriff Freundschaft besagt, müssen wir dafür sozusagen eine eigene Rekonstruktion vornehmen. Und zwar ist das eine besondere Vollkommenheit der Symmetrie, die auch auf dieser semantischen Ebene einen Vorzug der Freundschaft vor der Liebe ausmacht, nach Aristoteles. Und besteht ganz einfach darin, also dass das eine vollkommene Symmetrie sein muss, dass ich eben zum Beispiel, aber dadurch wird Ihnen das sofort klar, was da gemeint ist, nicht wahrheitsgemäß sagen kann, ich sei der Freund von X, wenn dieser nicht auf Befragen sagen würde, er sei mein Freund. Ich kann nicht wahrheitsgemäß sagen, ich bin der Freund von Herbert, wenn Sie dann hingehen und den fragen und er kennt mich nicht. Das ist nicht möglich. Nicht? Ich kann nicht der Freund von jemandem sein, der nicht sozusagen auch mein Freund ist. Hingegen gibt es durchaus eine Liebe, deren Vollkommenheit der Erwiderung oder der Anerkennung nicht bedürftig ist. Es gibt durchaus eine Liebe, die keine Erwiderung oder von dieser Liebe, die keine Erwiderung findet, handeln 90% aller Romane. Freundschaft aber ist rein semantisch von der Bedeutung her nach Aristoteles an diese Reziprozität gebunden. Also das steht da im 8. Buch der Nikomachischen Ethik völlig klar. Es gibt dann auch noch eine wichtige Stelle im 9. Buch, wo er eben als die grundlegende Relation das Wohlwollen einführt. Wohlmeinen, Wohlwollen im Gegensatz zum Begehren. Also nicht das Begehren, sondern das Wohlwollen ist die grundlegende Relation. Das Vorhandensein von Wohlwollen macht aber eben die Freundschaft nicht aus, sondern das Wohlwollen muss ein gegenseitiges Wohlwollen sein. Die Eunoia muss gegenseitig sein. Das ist der Grund, dass wir zum Beispiel keine Freundschaft mit Dingen unterhalten können, wegen der Unmöglichkeit der sogenannten Antiphilesis, weil es da kein gegenseitiges Wohlwollen gibt. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Auch das gegenseitige Wohlwollen reicht noch nicht aus, um von Freundschaft sprechen zu können. Der entscheidende Punkt ist, dieses gegenseitige Wohlwollen muss auch noch gegenseitig gewusst sein. Also man kann nur dann davon sprechen, dass zwei Freunde sind, wenn sie gegenseitig Wohlwollen füreinander empfinden und auch gegenseitig von sich wissen, dass sie dieses Wohlwollen füreinander empfinden. Ich lese Ihnen eine Stelle vor, ich glaube, die ist von da, dieses Zitat von dem zweiten. Viele nämlich hegen Wohlwollen gegenüber Menschen, die sie nie gesehen haben, die sie aber für anständig und nützlich halten. Und genauso könnte das von jenen einer erwidern. Diese hegen also ersichtlich Wohlwollen gegeneinander. Aber könnte man sie Freunde nennen, wenn sie gar nicht wissen, wie es um sie steht? Also das reicht noch nicht aus, dass ich Wohlwollen für einen von den anderen habe und dass auch der andere ein Wohlwollen für mich empfindet. Das reicht nicht aus, um zu sagen, dass wir Freunde sind, sondern wir müssen gegenseitig wissen um unser Wohlwollen. Das gegenseitige Wohlwollen muss unverborgen sein. Me lantanusa muss diese Eunoia sein, nicht verborgen. Jedem der Freunde bewusst. Und das Interessante an den Invektiven von Proust gegen die Freundschaft ist eben, dass er diese Analyse total unterschreiben würde. Das findet er genau, das ist die beste Beschreibung, würde er also es, ich habe keine Stelle gefunden, wo er da auf den Aristoteles verweist, und ich bin ziemlich sicher, dass ihm das nicht klar war. Aber das würde er total unterschreiben, das ist eine vollkommen richtige Analyse von Freundschaft. Und genau das richtige Analyse ist das, was gegen die Freundschaft spricht, diese sozusagen gegenseitige Durchsichtigkeit und Transparenz. Spricht gegen die Freundschaft. Zugunsten wovon? Also natürlich bei ihm zugunsten, jetzt im großglotzig gesagt, der Liebe. Aber vor allem ist die Freundschaft das kardinale Hindernis auf dem Weg zur individuellen Kreativität, wie wir da in diesen Stellen gesehen haben. Das, was Deleuze aufnimmt von diesem Motiv bei Proust insbesondere, das ist genau dieser Zusammenhang und die Ausweitung dieser Kritik an der Freundschaft zu einer Kritik an der Philosophie. Da lese ich Ihnen noch kurz ein, da habe ich aber die Seite jetzt nicht, ein Zitat aus dem Proust-Buch vor. Wichtig ist, dass Proust die gleiche Kritik gegen die Philosophie und gegen die Freundschaft richtet. Freunde sind im Verhältnis zueinander wie Geister guten Willens, die sich über die Bedeutung der Dinge und der Wörter verständigen. Sie kommunizieren unter der Wirkung eines gemeinsamen guten Willens. Und diese Sache mit dem gemeinsamen guten Willen, die kommt so schön heraus in diesem Aristoteles-Zitat, nicht, was da Gemeinsamkeit heißt. Nicht nur dasselbe haben, sondern auch darum wissen, dass man dasselbe hat. Eine Verschränkung sozusagen dieses Wissens. Die Philosophie gleicht dem Ausdruck eines universellen Geistes, der sich mit sich selbst verständigt, um explizite und kommunizierbare Bezeichnungen zu bestimmen. Proust, und da können wir jetzt unter der Zeile, zwischen den Zeilen lesen, und das ist Fahrt. Ne? Prousts Kritik berührt das Wesentliche. Wahrheiten bleiben willkürlich und abstrakt, solange sie sich auf den guten Willen zum Denken gründen. Nur das Konventionelle ist explizit. Daher kennt die Philosophie wie die Freundschaft jene dunklen Zonen nicht, wo die wirksamen Kräfte sich ausbilden, die auf das Denken wirken und so weiter und so weiter. Universeller Geisterverständigung mit sich selbst. Also ganz am Rand ein kleiner Hinweis noch, das habe ich nie wirklich sozusagen, das ist ein interessanter Text, von Jacques Derrida, das habe ich nie so wirklich ganz aufgearbeitet, sozusagen. Aus unserer jetzigen Beschäftigung her interessant ist, dass Derrida sehr wohl die Freundschaft, also genau das macht, was ich gesagt habe, dass bei Aristoteles nicht der Fall ist, obwohl er sich dauernd auf den Aristoteles bezieht, nämlich die Freundschaft von der Liebe her rekonstruiert. Liebe plus Bedingung der möglichen Gegenseitigkeit. Aber es gibt einige sehr, sehr interessante einzelne Beobachtungen in diesem Buch. Zum Beispiel die Betonung des Stillschweigenden in der Freundschaft. Das ist ein sehr interessanter Aspekt, den er da hat. Das Allerinteressanteste bei Derrida ist, dass er einen Gedanken entwickelt, mit dem er zeigen möchte, wie man Freundschaft, wie man sozusagen ein Grundmodul von Freundschaft, einen Nukleus von Freundschaft verstehen kann, als etwas, was zu einer Erweiterung tendiert, als Figur, die einen Dritten einschließt und damit in eine Serie übergeht. Darum heißt das Buch auch Politik de l'Amitié, weil es um einen politischen Begriff der Freundschaft geht. Und dieser Gedanke bei ihm ist deswegen interessant, weil es sich da nicht einfach um Verallgemeinerung der Freundschaft handelt. Ein Autor, der sozusagen seine politische Grundüberzeugung aus so einer Verallgemeinerung der Freundschaft gebildet hat, ist der amerikanische Dichter Walt Whitman gewesen. Also für den sozusagen Freundschaft sozusagen ein politisches Grundprinzip ist als Freundschaft aller. Also der hat sozusagen einen Begriff der Demokratie gehabt, der aus der Freundschaft, aus der Gegenseitigkeit der Freundschaft gewonnen wird. Aber das ist nicht die, die Idee von Derrida, sondern die Idee von Derrida mit dem Einschluss eines Dritten ist die Idee sozusagen der Brüderlichkeit. Das ist was Spezielleres, weil die Brüderlichkeit immer einen Bezug auf einen Vater voraussetzt. Das ist so, also das ist schon ein ganz interessanter Text, der liegt aber zu allem quer, was ich hier besprochen habe. Das ist dieser Text, der beginnt mit diesem berühmten, wie heißt das, O mes amis, il n'y a pas d'amis oder so ähnlich, nicht? Meine lieben Freunde, es gibt keine Freunde. Ne? Das lasse ich jetzt. Aber ich komme auf was anderes von Derrida jetzt gleich zu sprechen, auf einen anderen Text. Ganz bestimmt kann man die Frage, warum und mit welcher Notwendigkeit bei Proust die Erinnerung und nicht die Erzählung die eigentliche Logik seines Romans bestimmt, also ganz bestimmt kann man diese Frage auf 1000 verschiedene Arten beantworten. Und ich will überhaupt nicht behaupten, dass der Zusammenhang, zu dem ich jetzt gleich sprechen werde, da der wichtigste ist oder der entscheidende. Es liegt mir aber am Herzen, dass man ihn überhaupt wahrnimmt. Und das ist die ganz einfache Feststellung: Wenn man im Zentrum der poetischen Kreativität einen Lesevorgang ansetzt, diese Entzifferung der unbekannten Zeichen, dann ist Schreiben grundsätzlich ein Schreiben von etwas schon Geschriebenem. Und dann schließt das Schreiben strukturell einen Erinnerungsvorgang ein. Und in diesem Punkt ist Proust vollkommen explizit. Da steht auch an der Stelle, ich lese das jetzt nicht vor, das habe ich jetzt nicht mitgenommen, da ganz am Schluss, an der Stelle, wo er da über dieses innere Buch spricht, da spricht er ja ausdrücklich von der Arbeit des Schriftstellers als einer Übersetzungsarbeit. Also das Schreiben von etwas schon Geschriebenem. Und wenn man für diese spezifische Konstellation des Zusammenhangs von Schreiben als Schreiben von etwas schon Geschriebenem, also Schreiben als Umschreiben und Erinnerung, wenn man dafür eine Referenz finden möchte, außerhalb des Werks von Proust selbst und außerhalb seines eigenen Wahrnehmungshorizontes, dann ist diese Instanz ganz bestimmt Freud. Und da ist wirklich sehr, sehr lesenswert der Aufsatz von Derrida, Freud, et la scène de l'écriture, Freud und der Schauplatz der Schrift in die Schrift und die Differenz. Dieser Aufsatz von Derrida handelt von der Entwicklung der Freudschen Modellvorstellungen, vom Entwurf einer Psychologie aus dem Jahr 1895 bis in die 20er Jahre der berühmten Notiz über den Wunderblock. Und folgt dabei, Derrida folgt beim Nachzeichnen dieser Entwicklung einer ganz bestimmten Linie. Es geht um die Erklärung des Gedächtnisses als Schlüsselfrage der Psychologie schlechthin. Wie Derrida sagt, la mémoire n'est donc pas une propriété du psychisme, parmi d'autres, elle est l'essence même du psychisme. Also sie ist die Essenz der seelischen Vorgänge. Und in dem Entwurf von 1895, also in dem frühesten Text, auf den er sich bezieht, geht es bei Freud im Grund um eine neurophysiologische Theorie. Es geht immer, in einer gewissen Weise geht es immer um eine neurophysiologische Theorie, aber da geht es eben ausdrücklich und nur in dieser Sprache um eine neurophysiologische Theorie. Man müsste erklären, ist dort die Aufgabe, was man erklären muss, ist, wie das nervöse System einerseits unbeschränkt aufnahmefähig ist für immer neue Eindrücke, also nie sozusagen ohne besondere Vorkommnisse gibt es kein Tilt, andererseits aber diese Eindrücke auch bewahrt werden, das heißt aufrufbar bleiben, unabhängig von externen Auslösern. Also das ist das, was man nach Freud sagt, ist die zentrale Frage der Psychologie. Wie ist es möglich, dass das nervöse System unablässig neue Eindrücke aufnehmen kann und sozusagen nie überfüllt ist in dem Sinn und trotzdem die alten auch aufbewahren kann und abrufbar hält, ohne dass externe Auslöser dazu notwendig wären. Freud war ein moderner Wissenschaftler und nicht ein, wie soll man sagen, Aristoteliker oder Substanzdenker und hat also nicht einfach das Problem dadurch lösen können, dass er gesagt hat, naja, es gibt halt einen Unterschied von Wahrnehmungsrezeptoren und Bewahrungsrezeptoren. Also das hat er nicht. Ne? Also das ist sehr wichtig. Ne? Seine Lösung ist charakterisiert in diesem frühen Aufsatz durch den Begriff Widerstand. Das ist auch ganz interessant in der Geschichte der Entwicklung der Freudschen Theorien. Es gibt durchlässige und widerständige Neuronen. Das Gedächtnis wird erklärt primär schon in diesem ersten Aufsatz durch den Begriff der Spur. Und unter einer Spur ist etwas Strukturelles zu verstehen. Eine bleibende Veränderung in den widerständigen Neuronen. Und Freud nennt das Bahnung, diese Veränderung, eine Bahnung. Also eine Erinnerung ist eine Bahnung in einem Netzwerk. Das ist das Wichtige. Eine Erinnerung ist eine Bahnung in einem Netzwerk. Auf Französisch bei Derrida, Frayage. Es wird nicht ein bestimmtes Bildchen an einem vorgesehenen Ort abgelagert, wie in den traditionellen Theorien, also in einer gewissen Weise sowohl bei Aristoteles wie bei Augustinus, sondern die Erregung hinterlässt je spezifische strukturelle Spuren. Und wenn man ihren Inhalt wieder haben will, wenn man den Inhalt einer Erinnerung wieder haben will, ist man auf ein Netz verwiesen, auf einen Verlauf von Spuren. Und ganz schnell, innerhalb von zwei Jahren nach 1895, geht Freud von diesem Konzept der Spur über. Nicht, dass es verlässt, aber er geht über. Das bleibt schon in einer bestimmten Weise erhalten, aber er geht über und er spezifiziert das zu dem Konzept der Schrift. Also ich lese Ihnen die Sachen jetzt nicht aus dem Freud vor, sondern aus diesem, so wie Derrida sie zitiert, in dieser deutschen Übersetzung. Also das erste Zitat, 1896, das ist schon ein Jahr später, Brief an Vlies. Sehr interessant, ne? Also schreibt Freud, du weißt, ich arbeite mit der Annahme, dass unser psychischer Mechanismus durch Aufeinanderschichtung entstanden ist, indem von Zeit zu Zeit das vorhandene Material von Erinnerungsspuren eine Umordnung nach neuen Beziehungen, eine Umschrift erfährt. Das wesentlich Neue an meiner Theorie ist also die Behauptung, dass das Gedächtnis nicht einfach, sondern mehrfach vorhanden ist, in verschiedenen Arten von Zeichen niedergelegt. Wie viele solcher Niederschriften es gibt, weiß ich nicht. Mindestens drei, wahrscheinlich mehr, also so in Schichten angeordnet. Die einzelnen Niederschriften sind nach ihrem Neuronenträger gesondert und so weiter, Bewusstsein, Gedächtnis und so. Also das ist schon sehr... sehr eine interessante Sache. Und von der Traumdeutung an, also das ist jetzt nochmal vier Jahre später, ist dann die Schrift wirklich für Freud der Leitbegriff für den psychischen Vorgang schlechthin. Der Witz an der Sache, das, was Derrida vor allem herausarbeitet und was diesen Aufsatz wirklich lesenswert macht, ist, dass diese Festlegung auf die Schrift als, jetzt sagen wir Bild oder Metapher oder was Leitbegriff, sage ich jetzt lieber mal, für den psychischen Vorgang, dass diese Festlegung in einem gewissen Sinn nicht eine Festlegung ist und die Erklärungskraft, die er aus dem Begriff der Schrift zieht, nicht einfach darin besteht, dass er den aufnimmt und dann vergleicht er mit der Psyche und dann sagt er, dann können wir was Gemeinsames erkennen, sondern diese Fixierung an den Begriff der Schrift bei Freud ist vor allem deswegen interessant, weil er den Begriff der Schrift selbst weiterentwickelt und problematisiert, weil er sich in dieser Festlegung, weil er das nicht einfach nur als ein Kooperationsfolie nimmt, sozusagen, und zu sagen, und damit vergleichen wir, das ist das Fixe, und damit vergleichen wir das Gedächtnis und schauen, wie weit stimmt das überein, sondern dass er seinen Begriff von Schrift, den Begriff der Schrift, den er da verwendet, sozusagen selber problematisiert. Und zum Beispiel, in der Traumdeutung selbst, das kennen Sie ja auch alle, diesen Gedanken, nur kennen Sie ihn Nur kennen ihn die meisten eben nicht so, dass das Wort Schrift dabei vorkommt. Aber in der Traumdeutung zum Beispiel, dass er sich damit auseinandersetzt, ob Schrift als Code verstanden werden kann. Und das ist eben gerade nicht der Fall. Man kann eben die Schrift nicht so verstehen, wie sie normalerweise verstanden wird, als ein Code, so, der aufgrund eines Alphabets oder einer einfachen Zuordnung oder von mir aus auch einer komplizierten Zuordnungsregel funktioniert. Also da lese ich Ihnen noch ein, zwei Stellen vor, die aus der Traumdeutung sind. Mein Verfahren ist nicht so bequem wie das der populären Chiffriermethode, welche den gegebenen Trauminhalt nach einem fixierten Schlüssel übersetzt. Ich bin vielmehr gefasst darauf, dass derselbe Trauminhalt bei verschiedenen Personen in verschiedenen Zusammenhängen auch einen anderen Sinn verbergen mag. Oder Stelle bei Derrida auf Seite 330, aber ich glaube, ich habe jetzt diese Stellen habe ich nicht extra bei Derrida da in dieser Edition auf 323. Der Derrida spricht jetzt, der Bewusstseinstext ist also keine Umschrift, weil kein anderswo präsenter Text in der Gestalt des Unbewussten umgesetzt und übertragen werden musste. Der Text lässt sich nicht in der ursprünglichen oder in einer modifizierten Form der Präsenztexten denken. Der unbewusste Text ist schon aus reinen Spuren und Differenzen gewoben, in denen Sinn und Kraft sich verändern. Das ist jetzt zu viel Derrida und zu wenig Freud. 325. Jetzt wieder Derrida, aber die Metapher der Übersetzung als Umschrift eines ursprünglichen Textes. Die Metapher der Übersetzung als Umschrift eines ursprünglichen Textes würde die Kraft und die Ausdehnung trennen und eine einfache Äußerlichkeit des Übersetzten und des Übersetzenden aufrechterhalten. Diese Äußerlichkeit selbst und der Topologismus dieser Metapher sichern die Transparenz einer neutralen Übersetzung. Freud unterstreicht, dass die psychische Schrift für diese Art von Übersetzung nichts taugt, weil sie ein einziges energetisches System ist, das sie den gesamten psychischen Apparat umfasst. Also in den 20er Jahren ist eben dann das letzte derartige Modell, in dem das alles kulminiert, der Wunderblock. Der Wahrnehmungsapparat, der psychische Apparat insgesamt als eine Schriftmaschine. Nicht Schreibmaschine, als eine Schriftmaschine. Also da lese ich Ihnen jetzt auch aus der Derrida-Ding vor, aber die meisten von Ihnen sind ja mit dieser Sache wahrscheinlich vertraut. Freud, jenes kleine Gerät, das vor einiger Zeit nun unter dem Namen Wunderblock in den Handel gekommen ist und das mehr zu leisten verspricht als das Blatt Papier oder die Schiefertafel. Jetzt ist das so eine Mischung aus Freud und Derrida, aber das ist. Er bietet zwei Vorteile, eine immer bereite Aufnahmefläche und Dauerspuren der aufgenommenen Aufzeichnungen, also beides zugleich. Beschreibung von Freud. Doppelpunkt. Der Wunderblock ist eine in einen Papierrand gefasste Tafel aus dunkelbräunlicher Harz- oder Wachsmasse, über welche ein dünnes durchscheinendes Blatt gelegt ist, am oberen Ende der Wachstafel festhaftend, am unteren ihr frei anliegend. Also dass das dann so. Dieses Blatt ist der interessantere Teil des kleinen Apparats. Es besteht selbst aus zwei Schichten, die außer an den beiden queren Rändern voneinander abgehoben werden können. Die obere Schicht ist eine durchsichtige Zelluloidplatte, die untere ein dünnes, also durchscheinendes Wachspapier. Wenn der Apparat nicht gebraucht wird, klebt die untere Fläche des Wachspapiers der oberen Fläche der Wachstafel leicht an. Man gebraucht diesen Wunderblock, indem man die Aufschreibung auf der Zelluloidplatte des die Wachstafel deckenden Blattes ausführt. Dazu bedarf es keines Bleistifts oder Kreide, denn das Schreiben beruht nicht darauf, dass Material an die aufnehmende Fläche abgegeben wird, sondern es ist eine Rückkehr zu der Art, wie die Alten auf Ton- und Wachstäfelchen schrieben. Ein spitzer Stilus ritzt die Oberfläche, deren Vertiefungen die Schrift ergeben. Beim Wunderblock geschieht dieses Ritzen nicht direkt, sondern unter Vermittlung des darüberliegenden Deckblatts. Der Stilus drückt an den von ihm berührten Stellen die Unterfläche des Wachspapiers an die Wachstafel und diese Furchen werden an der sonst glatten, weißlich-grauen Oberfläche des Zelluloids als dunkle Schrift sichtbar. Will man die Aufschreibung zerstören, so genügt es, das zusammengesetzte Deckblatt von seinem freien unteren Rand her mit leichtem Griff abzuheben. Der innige Kontakt zwischen Wachspapier und Wachstafel an den geritzten Stellen, auf dem das Sichtbarwerden der Schrift beruht, wird damit gelöst und stellt sich auch nicht her, wenn die beiden einander wieder berühren. Der Wunderblock ist nun schriftfrei und bereit, neue Aufzeichnungen aufzunehmen. Und dann kommt er da, dann kommt noch so ein wirklich ganz toller also während andere Schreibflächen, Schiefertafel oder Papier nur einen materialisierten Teil des Erinnerungssystems im psychischen Apparat darstellen konnte, eine Abstraktion steht der Wunderblock, ist vollständig und nicht bloß in seiner Wahrnehmungsschicht da. Die Wachstafel stellt in der Tat das Unbewusste dar. Und dann gibt es noch diese ganz tolle Sache, aber das wird Sie nicht so interessieren, auf Seite 343, aber das ist eine, bei Derrida zitiert, das ist eine bemerkenswerte Sache, dass die, dass der Wunderblock als Schriftmaschine gedacht sozusagen bedeutet, dass die Psyche zwei Hände hat. Also die Zweihändigkeit unserer Psyche. Denkt man sich, das ist jetzt Freud, dass während eine Hand die Oberfläche des Wunderblocks beschreibt, eine andere periodisch das Deckblatt desselben von der Wachstafel abhebt, so wäre das eine Versinnlichung der Art, wie ich mir die Funktion unseres seelischen Wahrnehmungsapparates vorstellen wollte. Also der eine schreibt und der andere zirkt es immer wieder weg. So funktioniert die Psyche, hat zwei Hände. Also entscheidend nicht so sehr, dass er die Erinnerungstätigkeit als Schrift fasst, die im Zentrum des Psychischen überhaupt steht, sondern das Spektakuläre ist, dass er immer konsequenter ein Bild entwickelt, in dem die Schrift selbst in ihrem Wesen als Erinnerungstätigkeit sich darstellt. Also nicht nur Schrift verwendet als Kontrastfolie, um zu erklären, was ist Erinnerung, sondern in der Schrift selbst das Erinnern findet. Das ist eine Entdeckung oder eine Entwicklung, die auch für Proust charakteristisch ist. Und das ist der Grund, warum ich diese Abschweifung da jetzt gemacht habe. Drei kleine Zusatzbemerkungen dazu. Erstens, man muss natürlich im Kopf behalten, dass bei Freud die Schrift letztlich doch nicht das einzige Paradigma ist oder das einzige Bild ist, unter dem er sich Gedächtnis und Psyche vorstellt. Ein ebenso konstantes Leitbild für Freud bei der Vorstellung des Psychischen ist die Archäologie. Das zieht sich über die ganze Spanne von Interessen, die es in seinem Werk gibt, über alle Aspekte. Da habe ich nicht die Kompetenz und hätte auch nicht die Zeit, darüber etwas genau zu sagen. Aber das ist ein Gedanke oder eine Einstellung bei Freud, die bei Proust kein Äquivalent hat, dieses dauernde Zurückbeziehen des Psychischen auf die archäologische Wissenschaft. Die zweite Bemerkung ganz kurz, Erinnerung daran, dass es bei Proust tatsächlich auch eine Stelle gibt, wo er einen Begriff verwendet, der gleichsam noch unterhalb des Zeichens liegt und diesen Begriff der Spur bei Freud korrespondiert. Das ist eine Stelle in der wiedergefundenen Zeit. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das, ist das das? Habe ich das mit? Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen das nicht schon einmal vorgelesen habe. Ja, genau. Jeder Eindruck ist doppelt, zur Hälfte steckt er im Objekt und in uns wird er durch die andere Hälfte verlängert, die nur wir kennen könnten. Doch gerade in den Augenblicken, in denen wir die uneigennützigsten Beobachter der Natur, der Gesellschaft, der Liebe oder der Kunst sind, beeilen wir uns, diese zweite Hälfte zu vernachlässigen. Das heißt, die einzige, der wir uns widmen sollten, und berücksichtigen nur die andere Hälfte, die nicht vertieft werden kann, dass sie äußerlich ist und deshalb keinerlei Ermüdung bereiten wird. Die feine Rille aufzuspüren, die der Anblick eines Weißdornbuschs oder einer Kirche in uns eingezeichnet hat, fällt uns zu schwer. Sillon ist das französische Wort, diese feine Rille, das ist sozusagen ein bisschen ein Äquivalent, diese eine Stelle für das, was der Freud unter der Spur versteht. Die dritte Bemerkung, da fehlt mir jetzt auch die Zeit, ich meine, das ist schon interessant, betrifft die Bedeutung der Frage in der Aufmerksamkeit des späten 19. Jahrhunderts überhaupt, also jetzt mal von Freud abgesehen. Und ein sehr interessantes Buch in dieser Hinsicht ist das, wann ist das erschienen? 1996 von Matt Matsuda, das sind sehr interessante Untersuchungen über die Beziehung zwischen Mnemotechnik, Semiotik, Psychologie in der französischen Wissenschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Also ein interessanter Punkt, auf den er da aufmerksam macht, und das ist etwas, was heute viel zu wenig berücksichtigt wird, das betrifft eben diese Theorien über das Gedächtnis und über das künstliche Gedächtnis, insbesondere zu dieser Zeit. Da hat sich nämlich unsere, jetzt in den letzten Jahrzehnten, unsere Wahrnehmung ein bisschen zu sehr standardisiert, und wir haben die Tendenz, dass wenn wir über das künstliche Gedächtnis sprechen, wir uns immer an diesem traditionellen, aus der Antike stammenden Modell der Bilder und Orte halten. Also diese klassische Theorie des künstlichen Gedächtnisses, wie sie von Francis Yates in dem Buch The Art of Memory dargestellt worden ist. Das wissen Sie alle, wie das funktioniert, oder? Das ist diese Idee, dass man... Also die erste Idee ist, dass ein künstliches Gedächtnis ganz was anderes ist als ein natürliches Gedächtnis. Das natürliche Gedächtnis ist eben das Gedächtnis, das wir dadurch haben, oder das sind eben die Erinnerungen, die wir dadurch haben, dass sich uns von selber irgendwas eingeprägt hat. Ja? Also Kurt Waldheim mir die Hand geschüttelt hat, wird immer unvergesslich oder so. Von selber. Oder wie die Bombe neben mir eingeschlagen ist und alle anderen sind und so weiter. Und ich bin da unverletzt. Nicht? Und so. So, das ist natürliches Gedächtnis. Und wenn es aber jetzt eben darum geht, etwas, was nicht sozusagen von selber bei mir irgendeinen Eindruck hervorgerufen hat, mir so quasi zu merken oder in meinem Gedächtnis zu verankern. Also ins Hauptanwendungsgebiet in der Antike, das Auswendiglernen einer langen Rede, so einer Fidel Castro-Rede, 7 Stunden im Stadion. Nicht? Und wie macht man das? Dass man sich das merkt, nicht? Wenn man es nicht von wo ablesen kann. Dazu braucht man ein künstliches Gedächtnis. Und ein künstliches Gedächtnis muss man als dieses künstliche Gedächtnis erst erwerben und lernen. Und die Antike, das ist eine lange und hochinteressante Theorie, hat ein eigenes System der Loci und der Bilder entwickelt. Jemand, der ein künstliches Gedächtnis haben will, der sowas haben will, das lernt man sozusagen einmal für immer. Also einen Teil davon, nämlich ein System von Plätzen. Man lernt ein System von Plätzen, das man in seinem Geist hat. Und die antiken Autoren empfehlen eben, dieses Platzsystem von einem Gebäude her zu lernen. Nicht? Also ein Gebäude, das Interieur oder ein Gebäude auswendig zu lernen, und zwar vor allem im Hinblick auf verschiedene Teile oder Elemente in diesem Gebäude, auf denen man etwas abstellen kann. Also zum Beispiel in diesem Raum, der ist höchst ungeeignet, weil weil die Tische alle so gleich ausschauen, aber das wäre zum Beispiel sowas, nicht? Dieses Ding hier, das ist, also man würde es eben auswendig lernen, und zwar eine bestimmte Reihenfolge. Also diese Fensterbank, diese Fensterbank, diese Fensterbank, dann dort hinten ein Sessel, dann die Haken, auf die man was aufhängen kann, und dort hinten ist ein Tisch, der ein bisschen anders ist im Eck, auf den kann man was geben, und dann da vorne die Tafel, und auf den Türhaken kann man was aufhängen und so. Das, sowas lernt man auswendig. Und wenn man was lernen, und wenn man sich, das lernt man ein für sein ganzes Leben. Das muss man immer haben. Das hat man dann so wie meine Zahnprothese. Oder so. Und wenn es dann jetzt um eine bestimmte Aufgabe geht, etwas auswendig zu lernen, dann muss man die Items, egal ob das jetzt Ideen sind oder einzelne Worte, dann muss man die Items, die man sich merken will, durch Bilder ersetzen. Und diese Bilder setzt man dann auf diese Plätze. Und wenn man dann, und in der Performance geht man einfach das ab und ruft sozusagen eins nach dem anderen über diese Bilder die entsprechenden Ideen ab, die man rüberbringen will. Und da ist dann noch eben dieser Ratschlag, dass eben, je wichtiger die Sache ist, die man sich merken will, umso drastischer das Bild. Ja? Also das sind so Ratschläge wie ein das Herausziehen eines eitrigen Zahnes, wenn es sehr, sehr wichtig ist oder so. Nicht? Aber es ist ganz willkürlich. Man muss es durch ein Bild ersetzen. So. Und das sehen wir heute, weil das so schön rekonstruiert ist in seiner ganzen mittelalterlichen Urformen und dann auch in der Art, wie das in der frühen Neuzeit, das hat er jetzt ja besonders untersucht, wie das dann umfunktioniert worden ist, dieser Gedanke, das dominiert unsere Sicht der Sache. In Frankreich des 19. Jahrhunderts hat es eben sozusagen ausdrücklich sehr, sehr elaborierte Theorien eines künstlichen Gedächtnisses gegeben, das waren sozusagen Lerntheorien, die vollkommen anders funktioniert haben, die auf einem wirklich kombinatorischen System der Umwandlung von semantischen Einheiten in Zahlen und Buchstaben funktioniert haben, also viel abstrakter waren. Und wo erst sozusagen der Gedanke der Chiffrierung überhaupt erst sozusagen fassbar wird. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt was vorlese, aber es ist schon ganz, ganz interessant, aus dem Matsuda eine Stelle vielleicht, damit Sie sehen, wie irre diese Systeme sind. Also da geht es ums Auswendiglernen, und zwar eigentlich geht es da primär weniger um das Auswendiglernen von langen Texten. Ist ja auch klar, ne? Weil man hat ja jetzt schon den Buchdruck und die Vervielfältigungsmethoden und so. Lange Texte braucht man nicht mehr in dem Sinn auswendig lernen. Da geht es um Systeme, die wirklich für das Beantworten von Fragen gedacht, für die Schüler, für Schüler und Studenten ist das entwickelt. Ja, das ist nicht so einfach dort. Also, es gibt eben, man stellt sozusagen grundlegende Beziehungen her zwischen bestimmten Silben der Sprache und Zahlen. Und wenn man sich was merken will, irgendein Faktum, irgendeine Antwort auf eine Frage, wann ist der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen oder irgendwie sowas, dann merkt man sich sozusagen ein Keyword aus dem ganzen Ding, und dieses Keyword übersetzt man in bestimmte Zahlen. Und da bringt das da wirklich Beispiele, wo sozusagen das Kunstwort, mit dem man das dann erinnert, auch schon die Antwort auf die Frage hat. Also wo man das, wenn man das Kunstwort, mit dem man das erinnert, was man erinnern will, wenn man das dekodiert, hat man schon die Jahreszahl. Also wann ist der Erste Weltkrieg zu Ende gegangen? Sagen wir, Sie machen irgendwie so ein Kunstwort Wende, Weltkriegsende oder sowas ähnliches. Nicht? Und dann können Sie das so kodieren, dass die Zahlen, mit denen Sie sich das Kunstwort merken, schon die Jahreszahl geben. Irrsinnig komplizierte Systeme. Die eben, wo das Interessante ist, dass die eben völlig andere Vorstellungen davon gehabt haben, als man vorher gehabt hat, wie kompliziert das System eigentlich sein kann, das in uns ein kompliziertes System sein kann, das in uns funktioniert und das dann sozusagen mehr oder weniger automatisch beherrscht werden kann. Also es ist zum Auswendiglernen von vereinzelten Fakten viel besser geeignet als das andere, aber es hat einen irrsinnigen Aufwand, um auch da ein Training zu absolvieren, sodass man dann erfolgreich ist. Also das lassen wir jetzt beiseite. Ich empfehle Ihnen das, da finden Sie irrsinnig viele lustige Details da drin. Das sind Tabellen, das ist abenteuerlich. Also man stellt sich natürlich sofort die Qualen der Leute vor, die das versucht haben, auch wirklich umzusetzen. Ein wirklich ganz, ganz interessanter Zusammenhang in diesem Kontext, interessanter Autor, Mann in diesem Kontext, ist eben Théodule Ribaud. Mehr oder weniger Begründer der klinischen Psychologie in Frankreich, der ursprünglich und als erster in den 80er Jahren, das erste Buch ist eigentlich in den 80er Jahren zum ersten Mal erschienen, den Zusammenhang von Gedächtnis und Willenskraft hergestellt hat. 1883 ist dieses Buch Maladie de la Volonté, Krankheiten des Willens, erschienen. Und da wird genau dieses Syndrom der geistigen Lähmung beschrieben, das Bruce da in der Einleitung zu dem Ruskin. Der Mann, der alles kann, aber nichts wollen kann, ne, sozusagen. Und daher dann früher oder später auch wirklich nicht mehr kann, weil seine Muskel oder so nicht mehr funktioniert. Und der hat ihm interessanterweise auch so ein Buch über die Maladie de la Mémoire, das von Bergson ausgiebig zitiert wird, geschrieben. Also das ist ein sehr wichtiger Autor in diesem Kontext. Gut, jetzt Schluss damit und jetzt sind wir auf diesem Weg so quasi zu dem Thema Erinnerung gekommen und ich mache einen großen Einschnitt in der Vorlesung und fange jetzt mal an, ganz einfach so ein bisschen aufs Geratewohl. Eine Stelle oder einen Zusammenhang ein bisschen zu erläutern, zu paraphrasieren, vorzulesen, die da zentral sind. Zurück an den Anfang der Recherche. Und zwar wohin? Dort, wo der zweite Teil von Combré beginnt. Wie fängt das an? Oje, oje. Achso, ich habe das Falsche. Habe ich den ersten überhaupt? Nein. Ich habe den ersten nicht. Danke, das ist sehr lieb. Da komme ich dann schon zurecht. Danke vielmals. Ja. Genau. Also das fängt an. Der erste ist ein bisschen in Wirklichkeit in der meiner Ausgabe sind das so 40 Seiten. Das ist sehr kurz. Das ist Combré 1. Dann kommt Combré 2. Das beginnt mit den Worten Combré, de loin, a-t-il lieu à la ronde, vu de chemin de fer, quand nous y arrivions la dernière semaine, aber back. Combré, von fern gesehen, aus einem Umkreis von 10 Meilen, von der Eisenbahn aus, wenn wir in der letzten Woche vor Ostern dort ankamen, war nur eine Kirche, die die Stadt zusammenfasste, die sie vertrat, die zu der Ferne von ihr und für sie sprach und die, wenn man näher kam und so weiter und so weiter. Also Combré, von ferne gesehen, man nähert sich an. Nicht? Man nähert sich diesem Combré an, von der Ferne. Wenn wir in der letzten Woche vor Ostern dort ankamen, quand nous y arrivions, das Imperfekt. Das Imperfekt einer Erfahrung, die man immer wieder gemacht hat. In vielen Jahren war es so, dass wir in der letzten Woche vor Ostern nach Combray gekommen sind mit der Eisenbahn. Aber auch das Imperfekt der aktuellen, gerade in Gang befindlichen Bewegung. Der Bewegung, mit der wir uns eben annähern, auch wenn das jetzt gerade dieses eine Mal ist. Ne? Das langsame, das allmähliche Näherkommen. Dieses Mal, was heißt, zu einer singulären Gelegenheit unter diesen vielen Gelegenheiten, wo wir da hingekommen sind und die sich in einer unbestimmten Vergangenheit halt wiederholt haben. Aber auch jetzt, dieses Mal, wo wir, die wir lesen, uns sozusagen dem annähern. Ne? Das Imperfekt. Während wir lesen, wo wir es, wo man sagt, en train, wo wir im Begriff sind, in diese kleine Stadt einzutreten, ne? Die uns da von der Ferne gesehen der Kirchturm repräsentiert. Wo wir im Begriff sind, in diese, und wo wir ja auch wirklich auf den nächsten Seiten dann eintreten werden in diese kleine Stadt und ihre verschiedenen Plätze, etwas von ihrer Geschichte, die sozialen Netze, die es da gibt und so, das alles kennenlernen werden. Und diese Stimme, die da spricht, die uns diese Sachen erzählt und erzählen wird und die uns durch diesen Teil hindurch begleiten wird, zu wem, also wem gehört diese Stimme? Das ist die Frage. Aus welcher Zeit und von welchem Punkt aus spricht der da wir sagt, wenn wir an den letzten Wochen vor Ostern, und das ist ich, das in dem Wir drinnen steckt. Was ist dem seine Stellung uns gegenüber? Handelt es sich da um einen Erzähler, der im vollen Besitz seine Erinnerungen sie uns jetzt vor uns ausbreiten wird? Oder handelt es sich um jemanden, der gerade erst im Begriff ist, sozusagen seine Erinnerungen zu sammeln? Also handelt es sich um einen Erzähler, der ein Reservoir oder einen Fundus an Erinnerungen hat und die wir da jetzt vor uns ausbreiten? Oder handelt es sich um einen, sollen wir da uns einem gegenüber sehen, der gerade erst im Begriff ist, sich zu erinnern? Also, das würden wir gerne wissen. Und jetzt denkt man natürlich, wenn man an dieser Stelle anfängt, dann kann einem nicht entgehen, dass vorher schon 40 oder hier in dieser Ausgabe 70 Seiten vergangen sind und wo man das Gefühl hat, aha, da wäre einem das erklärt worden, von wo aus der spricht und aus welcher Zeit sich der an uns wendet. Das ist aber nicht so. Denn wenn man jetzt von da zurückginge an den Anfang und die ersten Seiten von Combray 1 liest, dann kriegt man da sozusagen nicht Hilfe durch Orientierung, dann wird man da nicht orientiert, sondern wird in Wirklichkeit absolut desorientiert. Es wird nicht nur keine Orientierung angeboten, von wo aus der spricht, und das zum Beispiel ist nie aufzuklären, wie alt der jetzt genau ist oder in welcher Phase von späteren Ereignissen der eigentlich sich befindet, sondern es wird auch alles, was überhaupt an Hinweisen da wäre, um eine solche Orientierung zu geben, absolut jedes Mal, wenn es auf den Tisch kommt, sofort wieder untergraben oder zerstört. Wenn es irgendeine Information gegeben hätte, die bestanden hat, bevor wir zu lesen begonnen haben, bevor der erste Satz geschrieben ist, dann wird mit dem ersten Absatz diese Information total vernichtet oder wertlos gemacht, problematisiert, wertlos gemacht. Ich habe nicht, heißt es ganz am Anfang, wie sagt er da, im Schlaf hatte ich weiter über das Gelesene aus dem Buch, das er in den Händen hielt, nachgedacht. Dieses Nachdenken hatte eigentümliche Wirkung genommen. Mir war es, sei ich selbst es, wovon das Buch sprach, sei ich selbst das, als sei ich eine Kirche, ein Quartett, die Rivalität zwischen Franz dem I. und Karl dem V. Und diese Vorstellung hielt noch einige Zeit nach dem Erwachen an. Und danach kommt, also dann gibt es diese totale Verunsicherung hinsichtlich des Ortes, wo man sich eigentlich befindet, und es kommen dauernd irgendwelche Ortschaften, wo man sein könnte, die dann in dem Roman später eine Rolle spielen, und natürlich eine totale Verunsicherung hinsichtlich der Zeit, hinsichtlich des Zeitpunktes, an dem das gesprochen wird. Also zum Beispiel, das sind auch ganz die Kleinigkeiten. Jede Kleinigkeit ist so eine ein Grund sozusagen zur Verunsicherung. Wie spät ist es? Mitternacht. Nein, 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 es ist schon morgen. Nein, scheiße, doch nicht. Also Mitternacht. Es dauert noch lang, bis der erlösende Morgen da sein wird oder so. Also es gibt, was angeboten wird, wird sofort immer entwertet. Aber es handelt sich nicht nur sozusagen um eine peinliche und unangenehme sozusagen Vielfalt von Möglichkeiten, was sein könnte. Man sieht auch überhaupt kein Mittel, wie man zwischen diesen, es wird auch kein Mittel angeboten, um zwischen diesen Möglichkeiten zu unterscheiden. Und insbesondere, was sehr, sehr wichtig ist, es fehlt jede, was man nennen könnte, eine Souveränität des Geistes, also Souveränität der Intelligenz. Der Intelligenz, es gibt keine Intelligenz oder keine Regel, wie die verschiedenen Reize, die jetzt da vorhanden sind, sozusagen so koordiniert werden könnte, dass man irgendwann einmal herausfindet, wer man ist, wo man ist und wann man spricht. Es ist in Wirklichkeit, es gibt schon etwas Positives da. Es ist der Körper. Es sind die Bewegungen des Körpers, des Schlafenden oder Halbschlafenden, der da beschrieben wird. Es sind die kleinen Bewegungen, die Feedbacks im Körper, die Koordination der Gliedmaßen des Schlafenden, die sozusagen dafür sorgen, was jetzt gerade einfällt und so. Aus der Tiefe des Körpers heraus kommen so quasi diese Erinnerungen. Eine kleine Bewegung der kleinen Zehe am rechten Fuß und schon zack kommt eine, so quasi die Erinnerung an diese Phase des Lebens oder an diesen Raum, in dem man dieses oder jenes erlebt hat. Also, statt dass wir dort eine Antwort bekommen, von wo spricht der eigentlich, der uns dann da in diesen Ort hineinführen und uns mit den Leuten, die dort wohnen, bekannt machen wird, von wo spricht der eigentlich, stattdessen wird uns gesagt, wir wissen nicht einmal, ob der nicht in Wirklichkeit eine Sitzgelegenheit oder ein Quartett von Beethoven ist oder irgend so was ganz was Abstraktes wie der Streit zwischen zwei Königen. Und aus dieser Interaktion von, wie man sagen könnte, Einbindungskraft und Körper, körperlichen Bewegungen, das ist das Wichtige, aus dieser Interaktion steigen Bilder auf. Das ist das, was er uns sozusagen auf den ersten Seiten, lesen Sie die ersten Seiten, dann sehen Sie es, aus dieser Interaktion steigen Bilder auf. Und zwar verschiedene Bilder. Eben, was weiß ich habe das jetzt nicht von, weiß ich, von Sachen, die er irgendwann mal erlebt hat oder so. Ja? Da gibt es ja auch noch andere rasend interessante Sachen auf diesen ersten. Also ich lese da jetzt zum Beispiel hier, diese verworrenen, ineinanderkreisenden Erinnerungsbilder hielten jeweils nur ein paar Sekunden an. Meine kurze Unsicherheit über den Ort, an dem ich mich befand, unterschied ebenso wenig die einzelnen Vermutungen, aus der sie bestand, wie wir die einander ablösenden Stellungen eines laufenden Pferdes isolieren, die uns das Kinetoskop zeigt. Ja, also so. Und dann haben sie in Combray 1, und das ist jetzt der wichtige Punkt, unter diesen Bildern, die da aufsteigen, eines, das hervorragt, das mächtiger ist als die anderen. Also sie haben, so wie ich es gerade beschrieben habe, das kommt irgendwas und ist schon wieder weg und ist was anderes da und so. Lege ich meine Wange auf die kühle Seite des Polsters, auf einmal ein anderes, so ähnliche Sachen, ne? Schreibt er da. Und unter diesen Bildern gibt es aber doch eines, das von derselben Art ist. Das ist sehr wichtig. Es ist von derselben Art wie diese anderen Bilder, wie diese flüchtigen Bilder, und unterscheidet sich nur dadurch, dass es quasi mächtiger ist und ein bisschen fester. Aber es ist prinzipiell von derselben Art. Und dieses Bild, dieses ausgezeichnete Bild in Combray 1, ist eben das Bild von Combray. Und zwar, wie es sich kondensiert, konzentriert in der Szene mit dem Schlafengehen. Le théâtre et le drame de mon coucher. Das Drama meines abendlichen Schlafengehens. Und dieses ist von allen den Bildern, die da aufzeichnen, von derselben Art wie die anderen alle. Also das kann man nicht oft genug wiederholen. Aber einfach fester, konstanter und mächtiger. Und es ist ein Bild, das außerordentlich reich ist, das einen wirklich substanziellen Gehalt hat und auch viele, viele Details inkludiert. Und dieses Bild beschreibt er in Combray 1. Ja, also unter den Combray 1 beschreibt sozusagen noch andere Sachen auch, aber vor allem die Hauptsache, die in Combray 1 uns geliefert wird, ist von den vielen Bildern, die an so einem ortlos, zeitlos, sozusagen mit seinem Geist herumstreuenden Subjekt da auftauchen, aus seinem Körper heraus und noch prozessiert von seiner Einwirkung, da ein besonderes ist eben dieses Combray-Bild, und zwar insbesondere, wie es sich verdichtet in dem Drama meines abendlichen Zubettgehens. Und ich sage, das ist ein Bild, das sehr reich an Details ist, sehr exakt beschrieben wird von ihm und substanziell in dem Sinn, dass die allerwichtigsten Dinge da drinnen stecken. Insbesondere total drinnen steckt, in dieses Bild hineingekapselt ist, das Motiv der Liebe, der Eifersucht, des Versagens, der Enttäuschung, des Verlangens und so weiter. Das ist da alles drinnen, in diesem Bild. Schauen wir uns einige Details dieses Bildes an, wie es da auftaucht in dem sogenannten Schlaftraum oder Halbwachschlaftraum da. Im Zentrum, wie gesagt, die Emotion, der Affekt, der Eifersucht. Details, sozusagen die Details dieses Affekts der Eifersucht. Die Beziehung zur Mutter. Aber die erste, also die Beziehung zur Mutter ist sozusagen diese Grundbeziehung, die für die Eifersucht relevant ist, aber hineingebaut, das erste Auftauchen des Eifersuchtsmotivs, eigentlich auch schon in dieser Sache, die er da mit dieser Projektion an die Wand zieht, die Geschichte von Golo und der armen Genoveva, der Genoveva von Brabant. Das ist die Geschichte, die er sich da mit diesem Projektionsdings an die Wand wirft immer, und der sehr schön beschreibt, nicht? Und das ist sozusagen die Inkarnation der Eifersuchtsgeschichte schon. Da kommt das Eifersuchtsmotiv das erste Mal heraus, nicht? Also die Genoveva von Brabant, die da von dem Siegfried da, also von ihrem Mann da allein gelassen wird, weil der mit dem Karl Martell in den Krieg zieht und so weiter, und sein Hausverwalter, der böse Golo, der möchte halt bei der landen, die ist aber standhaft, und was er macht, ist eben, dass er sie dann verleumdet, nicht? Dass er sie eben verleumdet und sagt, dass sie was mit Koch angefangen hat, glaube ich, nicht? Ja. Also er dichtet ja an, dass sie was mit dem Koch hat, und das wird dem sie, und dann wird sie da irgendwie zum Tod verurteilt als Ehebrecherin, der ist noch immer im Krieg und tut mit dem Koch rum und so, und wird sie zum Tod verurteilt, aber irgendwer lässt sie dann aus oder so, und sie versteckt sich, und das Ganze geht dann gut aus. Der findet sie nach 7 Jahren in einer Höhle, hat sie ihr Kind großgezogen und so, und ist alles wieder eitel wohnen, und der Golo wird gevierteilt, ne, wie es gehört. Und also die Mutter und diese Golo-Geschichte und der Swan, Nicht der Swan. Also das hängt natürlich mit der Mutter zusammen, weil es der Besuch von Swan ist, der unten die Mutter festhält und da kommt sie nicht drauf und gibt ihm nicht den Gute-Nacht-Kuss. Die Position von Swan ist natürlich sehr, sehr komplex, wenn man auf den Roman als Ganzen vorausschaut. Einerseits ist das einfach nur die Antizipation. Also einerseits ist im Swan selber schon eine Inkarnation des Eifersuchtsmotivs oder Komplexes. Man kann den Eifersuchtskomplex Swan dann natürlich auch als Antizipation seiner eigenen späteren Eifersucht sehen. Aber zunächst ist es mal so, Swan ist sozusagen der, auf den er eifersüchtig ist, der ihm die Mutter weghält und so und zugleich imitiert er natürlich vom Roman her gesehen, imitiert schon der Kleine da, der auf den Gute-Nacht-Kuss wartet, die Eifersucht von dem Swan später, der auf die Zärtlichkeiten von der Odette wartet. Also da gibt es auch Stellen, ich weiß, habe ich das jetzt da? Also da gibt es auch Stellen, wo er das wirklich sagt im Roman, viel später, dass ich habe mich manchmal gefragt, ob dieses Schicksal von dem Swan nicht sozusagen mein eigenes voraus vorweggenommen hat dann und so. Also das ist eine sehr komplexe Sache. Ein bisschen abstrakter gesehen schaut die Sache so aus. Oder es gibt eine Stelle, jetzt weiß ich nicht, ob ich dich darf, die suche ich nicht in dem Deutschen, wo er dieses Bild als Ganzes kommentiert. Ja, es gibt eine Stelle, das ist eine ganz zentrale Stelle in meiner Auffassung, wo er dieses Compré-Bild, dieses Drama meines Schlafengehens, sozusagen zusammenfasst. Comme si Compré n'avait consisté qu'en deux étages reliés par un mince escalier et comme s'il n'y avait jamais été que 7 heures du soir. Also, so als ob das ganze Compré aus nichts anderem bestanden hätte, als aus den zwei Etagen in einem Haus, verbunden durch eine Treppe, und als ob es nie eine andere Zeit gewesen wäre als 7 Uhr Abend. In dem hat sich das alles verdichtet. Also dieses präzise Bild, das kann man sich auch wirklich vorstellen, ne? Sozusagen so wie eine Vignette muss man sich das vorstellen, die er immer parat hat, diese zwei, ein Haus, ne? Man ist versucht, das aufzuzeichnen, nicht? Ein Haus mit zwei Stockwerken, wo man sozusagen die Fassade weggenommen hat und wo man reinschauen kann, wo man sieht, wie die Stiege darauf führt und wie es draußen Abend ist und innen schon das Licht ist und es ist immer 7 Uhr. Und es ist immer 7 Uhr am Abend. Diese kleine Vignette, dieses kleine Schema, ne? Sozusagen, das ist das, in dem sich was da auftaucht, in diesen aus dem Körper kommenden Erinnerungen von dem Compré sich verdichtet hat. Und das sozusagen dann eine Essenz oder ein Sinnbild, ein Emblem sozusagen dieses ganzen Eifersuchtskomplexes sein kann. Und das ist sehr interessant, das habe ich jetzt nicht parat, dass es eben später in der Recherche zwei oder dreimal noch Stellen gibt, auf jeden Fall zweimal, wo so eine Situation wiederholt wird. Also wo wir in eine Situation gestellt werden, wo wir in einem Haus eine Unterscheidung von zwei Etagen haben und wo es Abend ist und wo er darauf wartet, mit der Albertine allein sein zu können, sodass er sie küssen kann. Das ist ganz, ganz interessant. Das ist dort, wo sich seine Eifersucht entwickelt, dort kehrt das dann wieder. Das ist, aber da ist natürlich jetzt überhaupt noch keine Rede davon. Also ein emotional stärkstens aufgeladenes kleines Bildchen, ne, das sozusagen in sich gewisse wesentliche Details hat. Und das, was jetzt das Wichtige ist, ist, dass wo das Compré 2 beginnt, wo wir uns von außen in dem Zug diesem Ort nähern, der für ihn ursprünglich in diesem kleinen Bildchen zusammengefasst war. Ne? Wo Compré aus nichts anderem bestand, ne? Das müssen sie einander entgegensetzen. Was sie entgegensetzen müssen, ist auf der einen Seite in Compré 1, dieses kleine Bilderl, wo Compré aus nichts anderem besteht, als aus diesen zwei Stockwerken und der Stiege und dass es 7 Uhr ist. Und dem, was dann auf 150 oder hier sind es wahrscheinlich 200 Seiten, in Compré 2 beginnt, von Ferne gesehen, nähern wir uns und wo der freie Fluss sozusagen der Erinnerung beginnt. Also wo eben dieses ganze schematische, zusammenkondensierte, zusammengedrängte weg ist und wo das jetzt zum Leben kommt. Das müssen Sie einander gegenüberstellen. Also der Anfang von Compré 2 ist der Anfang von dem, was man sagen könnte, Compré von Ferne gesehen, aus einem Umkreis von 10 Meilen, das sind die geöffneten Schleusen der Erinnerung, die das ganze Buch dann sein wird. Und was liegt da dazwischen? Zwischen den beiden? Was ist sozusagen das Aufmachen dieser Schleusen für die Erinnerung gewesen? Das ist dieses Erlebnis mit der Madeleine. Nicht? Das ist dieses Erlebnis mit dem Biskuit, das in den Tee eingetaucht ist. Ja, das sollten wir jetzt vielleicht, sollen wir das vorlesen, oder? Das kennen Sie alle, oder? Also das ist die zentrale Stelle für diese Sache mit der Mémoire involonté, mit der unwillkürlichen Erinnerung, nicht? Und, also da reden wir das nächste Mal noch drüber, da werde ich ja jetzt nicht fertig. Aber eine Sache, wenn Sie es lesen, Zwei Tipps, auf was Sie achten sollten. Erstens, dass der Witz vorweggenommen wird. Also im Roman selbst ist, bevor diese Szene, wo ist denn das jetzt da wirklich? Also, wir haben in Compré 1 eben, ich habe da jetzt mehr oder weniger aufs Geratewohl eine Stelle, so kam es, dass ich lange Zeit hindurch, wenn ich nachts aufwachte und an Compré dachte, nur diesen hellen, gleichsam aus undurchdringlicher Dunkelheit herausgeschnittenen Streifen sah. Nur diese kleine Vignette, nicht? Und sonst nichts. Das ist noch das, was ich vorher beschrieben habe. Und dann kommt er zu dieser Sache mit dem mit der Madeleine. Und das beginnt so, der Absatz mit der Madeleine. Viele Jahre lang hatte von Compré außerdem, was der Schauplatz und das Drama meines Zubettgehens war, nichts mehr für mich existiert. Viele Jahre lang. Als irgendwann einmal meine Mutter an einem Wintertag, an dem ich durchfroren nach Hause kam, dann weiß man überhaupt nicht, was für eine Zeit das ist. Nicht? Irgendwann, viel später, ist er einmal nach Hause gekommen und die Mutter hat ihm angeboten, einen Tee zu trinken. Und dann nimmt er dieses Biskuit und in dem Augenblick, wo er dieses Biskuit da eingetaucht hat und da kostet, da fühlt er, dass irgendwas völlig Irres los ist. Ja? Und jetzt möchte ich Sie, und dann beginnt diese berühmteste Stelle überhaupt, die ganzen Leute kennen, die das Buch nie lesen, oder? Und zwei Sachen sage ich Ihnen, die ganz wichtig sind bei dieser Stelle. Erstens, dass der Schmäh vorweggenommen ist. Sie haben eben eine Seite davor die Sache mit dem keltischen Aberglauben. Also, la croyance celtique. Natürlich hätte ich und so auch andere Sachen, wenn man mich gefragt hätte, über Compré sagen können. Aber das war in Wirklichkeit alles tot für mich. davor, vor dem Madeleine-Erlebnis. Tod für immer? Vielleicht, sagt er dann. Der Zufall spielt in diesen Dingen eine große Rolle. Und ein zweiter Zufall, nämlich der unseres Todes, erlaubt uns oft kein langes Warten auf die Gunst des Ersteren. Und dann sagt er, schnapp, fängt dann ein Hauptsatz an, sagt er, ich finde den keltischen Aberglauben sehr vernünftig, nachdem die Seelen der Lieben, die uns verlassen haben, in irgendein Wesen untergeordneter Art gebannt bleiben. Ein Tier, eine Pflanze, ein unbelebtes Ding, tatsächlich verloren für uns, bis zu jenem Tag, der für viele niemals kommt, an dem wir zufällig an den Baum vorbeigehen oder in den Besitz des Dinges gelangen, in dem sie eingeschlossen sind. Dann horchen sie bebend auf, rufen uns an, und sobald wir sie erkennen, ist der Zauber gebrochen. Erlöst durch uns, besiegen sie den Tod und kehren ins Leben zu uns zurück. Also das ist ganz entscheidend, dass er hier genau das beschreibt, was er dann in dieser Madeleine-Szene sozusagen als eigenes Erlebnis beschreibt und schon vorweggenommen hat. Also er nimmt sie, es ist wirklich einer, der die Pointe erzählt, bevor er mit dem Witz anfängt, aber er macht das so genial, dass man es eigentlich nicht wirklich bemerkt. Nicht? Dass er, so wie seine Erinnerungen an Combray eigentlich tot waren und nichts über ist als dieses kleine Büttel da. Nicht? Und das ist immer gleich, das ist ein Stereotyp. Nicht? So, aus dem wird nichts. Das ist tot, das hat uns verlassen und ist irgendwo anders eingeschlossen. Nicht in diesem Bildchen, sondern irgendwo anders ist diese Vergangenheit, die ist wie so eine Seele von so einem lieben Wesen, ne, ist irgendwo eingeschlossen. Und irgendwann gehen wir da zufällig dran vorbei und es ruft uns an, es klingelt bei uns, das macht klack. So, und dann, sehr, sehr wichtig, dann horchen Sie, Baby, dann rufen uns an und sobald wir Sie erkennen, und das ist jetzt der zweite Punkt, auf den ich Sie aufmerksam machen möchte, der hier von zentraler Bedeutung ist. Sobald wir Sie erkennen, mit dem Anruf allein ist es nicht getan. Lesen Sie diese Madeleine-Stelle, die da einmal ganz genau. Und dann werden Sie sehen, es kommt dieses Klickerlebnis, da ist was los. Und was er als nächstes beschreibt, ist ja vor allem, dass er nicht weiß, was da los ist. Ja? Also der springende Punkt ist, bei dieser unwillkürlichen Erinnerung, dass da nicht einfach, und da ist der Duft und zack, habe ich jetzt alles vor mir, was damals war, wie ich diesen Duft das einzige Mal in meinem Leben. So ist es eben nicht, sondern er spürt das, er hat da diesen Geschmack und er weiß überhaupt nicht, was das heißen soll und was er da tun soll. Ja? Er ist im Rathaus, er fühlt nur einen Appell, ja. Dann wird genau beschrieben, dass er eine außerordentlich schwierige und mühsame Arbeit verrichten muss. Und diese Arbeit ist eben das, was da in der Vorschau bei der Croyance Celtique, was heißt, wenn wir sie erkennen. Es muss erst einmal erkannt werden. Und diese Leistung muss man aktiv erbringen. Also in diese Erlebnisse der unwillkürlichen Erinnerung, das Unwillkürliche ist nur sozusagen dieser Auslöser. Aber die Befreiung der Erinnerung ist Arbeit und ist eine extrem mühsame Arbeit. Das ist auch in dem Zitat, das ich Ihnen vorher schon mal vorgelesen habe. Das ist eben dann nicht so leicht, das aus dem eigenen Inneren heraus zu erkennen. Und das führt er uns dann vor. Und in dem Augenblick, wo er das geschafft hat, das ist dieses Öffnen der Schleusen. Und da beginnt dann etwas, was ja fast parodistisch, dieser Anfang von Combray 2, Combray von ferne gesehen, 10 Meilen weit und so weiter. Das ist ein Erzählton wie aus dem Märchen, nicht? Und so. Und das markiert eben, dass es jetzt losgeht. Aber es ist natürlich nicht wirklich Erzählung, sondern alles, was folgt, ist Erinnerungsschichten, nicht? Erinnerungsarbeit. Nicht? Also gut, nächstes Mal noch ein Stückerl über diese Madeleine. Okay, also dann danke für heute.